Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Christian Harisch.
Grüß Gott.
Herzlich willkommen. Ja, ein Österreicher zu Gast heute, aber doch mit einem sehr großen Bezug zu Sylt. Stichwort Lanzerhof. Vor einem Jahr ging der Probebetrieb los.
Es Zeit verfliegt und so ein Probebetrieb ist eine aufregende Phase. Auch sehr anstrengend. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt in ruhigem Fahrwasser unaufgeregt dieses Pflänzchen, das ursprüngliche, jetzt langsam bedächtig wachsen kann. Es erinnert mich ein bisschen an das Dünengras, weil als wir das Dünengras gepflanzt haben, meinte eben die Einheimischen in Sylt und der Bürgermeister hat mir auch gesagt, du, sag ich, wie können wir da mehr einpflanzen? Sag ich dann, nein, das muss wachsen. Und da brauchst du schon mindestens 2 Jahre, dass du so mal ein bisschen anwächst. Und da muss man Geduld haben. Auf der Insel braucht man Geduld.
Aber Sie haben, wenn Sie zurück überlegen, wann war der Ursprung dessen, dass Sie gesagt haben, ich möchte gerne auf Sylt so einen Lanzerhof machen?
Ja, wir hatten eine Chefärztin in Lanz, die Monika von Hahn. Die war eine unglaubliche Sylt-Fan. Und die hat immer gesagt, Sylt, das wäre so toll und Sylt. Und wenn sie dann etwas älter ist, würde sie so gerne nach Sylt gehen und dort die Leitung übernehmen. Und das war so im Jahre 10, 12 schon. Und damals war das erste Mal schon das Offiziersheim in den Überlegungen. Das wurde ja damals schon verkauft. Und bei der ersten Verkaufsrunde kamen wir aber nicht zum Zug.
Okay. Und dann sind Sie sozusagen dran geblieben.
Dann hat es... Ich weiß nicht genau, welche Probleme mit dem damaligen Käufer gegeben, aber es wurde jedenfalls 2014 neuerlich verkauft. Und da sind wir dann dran gekommen.
Und da haben Sie viel Geduld und Geld aufgewendet, um das, es ist auch teurer geworden als gedacht, oder?
Ja, wir haben hier in der Entwicklung sind wir in eine ganz spezielle Zeit hineingefallen, weil ich den Irrtum unterlegen bin, gerade in der Corona-Phase dachte ich, es wird alles billiger. Und die Wirtschaft geht zurück und bauen wird einfacher, weil niemand baut. Die Corona ist eine Riesenkrise. Aber das Gegenteil war der Fall. Und das wissen ja alle, die bauen. Und auch sonst hat man das mitbekommen, dass es enorme Lieferprobleme gab, eine unglaubliche Baukonjunktur. Die Zinsen waren bei null. Wohnungen wurden gebaut. Also es war eine Euphorie geradezu. Und wir hatten dann ein Riesenproblem mit den Lieferketten, mit den Chips und mit den Firmen, überhaupt Firmen zu bekommen, die auf Sylt bauen, weil die haben gesagt, warum soll man in Sylt bauen? Wir haben ja so viele Aufträge in Hamburg.
Und haben Sie auch gesagt für sich, hätte ich das Projekt doch nicht gemacht, während der Bauphase?
Nicht machen war keine Option. Die Frage war eher, dass man gesagt hat, wie gibt's das, ja? Also, dass man keinen Elektriker bekommt, dass man keine Angebote bekommt. Das ist eigentlich ein unvorstellbarer Prozess gewesen, dass man vielleicht gedacht hätte, möglicherweise hätte man warten müssen, aber es war ja nicht absehbar. Es war ja zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar, dass sich die Gesamtsituation verändern könnte. Von einem Krieg in der Ukraine hat ja niemand gesprochen. Und wenn man den Fernseher eingeschalten hat oder Nachrichten oder Zeitungen gelesen hat, gab es ja nur ein Thema, das war Corona. Sonst gab es ja praktisch kein Thema mehr. Das hat sich dann die Klimabewegung abgelöst. Da gab es ja auch die Klimakleber noch nicht. Und so war das dominante Thema Corona. Und dass dann der Krieg kommt, das hat ja gar niemand für möglich gehalten. Und das praktisch die Corona-Pandemie, diese furchtbare Zeit und diese viel Leiden, die das mit sich gebracht hat und auch noch immer mit sich bringt. Und dann noch der Krieg dazu. Also es sind schon sehr spezielle Zeiten, in denen wir leben.
Klar. Und sagen Sie, sind Sie denn, Sie haben ja also das große, den großen Landsauf oben sozusagen auf der Düne gebaut, aber Sie bauen doch nach unten auch noch zum Strand hin. Ist das auch schon fertig oder ist das noch im Bau?
Nein, es ist schon fertig, aber noch nicht innen ausgebaut, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir bauen das gesamte Bauvolumen, damit wir nicht dann in 2-3 Jahren wieder eine Baustelle. Das heißt, dort fehlt der Innenausbau.
Das waren Strandvillen oder was ist das da?
Das waren Soldatenheime und auch Wohnräume für Offiziere, aber eigentlich für Soldaten, die praktisch dort gewohnt haben. Und die wurden ja abgebrochen und durch 3 neue Strandhäuser und das neue Diagnostikgebäude, welches mit einem Tunnel verbunden ist, ersetzt. Das Diagnostikgebäude ist unsere Reserve, wenn Sie so möchten, wo wir dann je nach Entwicklung und Ausrichtung das Angebot noch ergänzen können.
Aber dort sind da nicht noch zusätzliche Zimmer in diesem Gebäude oder sind da noch in diesem Diagnostikgebäude sind da noch mehr Zimmer dann drin und Suiten oder ist das nur Diagnostik?
Nein, da sind auch noch 10 Suiten drinnen.
Ah, auch noch. Das heißt, da gehen Sie, also das heißt, da fangen Sie jetzt mit der Einrichtung innen an. Das heißt, wann gehen Sie da an den Markt? Wissen Sie ja schon mit den weiteren Suiten sozusagen?
Na jetzt, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir sind praktisch hier das Dünengras und vergleichbar. Wir gehen sehr langsam und bedächtig vor. Also wir haben da keine Eile. Jetzt konzentrieren wir uns die nächsten 2 Jahre auf das Haupthaus. Und so ein Landshof geht ja nicht auf wie ein Geschäft oder wie ein normales Hotel. Das ist ja eine Klinik. Das muss sich einspielen. Die Ärzte, das ist ja, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, auch sehr schwer, Ärzte zu überzeugen, auf der Insel zu leben. Und Mitarbeiterunterbringung ist ja auch ein bekanntes Thema auf der Insel. Also das ist Schritt für Schritt.
Aber Sie sind, nach diesem Jahr nun, seitdem der Probebetrieb begonnen, Sie sind jetzt zufrieden. Also haben Sie das richtige Pferd gesetzt? Ist die Nachfrage, also der Gäste, ist die da? Haben Sie eine gute Auslastung?
Wir sind extrem zufrieden. Und wir hatten ja letztes Jahr einen sehr heißen Sommer und hatten enorme Probleme mit den Temperaturen, weil wir die Überzeugung haben, dass man Klimaanlagen, wo man sie vermeiden kann, vermeiden soll. Aber durch das Reetdach und die Duplexzimmer, die sind ja wahnsinnig gut isoliert, aber dennoch heizt sich das auf. Also hatten wir Probleme mit den Temperaturen, mussten also Klimaanlagen nachrüsten. Wäre natürlich besser gewesen, man hätte es gleich gemacht, aber das wollten wir eben nicht.
Und die haben sich tatsächlich richtig nachgerüstet.
Ja, richtig nachgerüstet. Aber ein Freund von mir, der hat ein sehr, sehr schönes Hotel auf Sylt und der hat das auch nachgerüstet. Ein Jahr nach Eröffnung.
Ja, also ja.
Man glaubt es nicht, aber die Insel, das Wetter ist wesentlich wärmer geworden, gefühlt zumindest über die Jahre. Und das war natürlich schon eine große Herausforderung. Aber jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, seit Januar freuen wir uns jeden Tag. Es funktioniert immer besser, die Gäste sind zufrieden, also 100% Zufriedenheit gibt es nie, aber wir haben eine sehr hohe Zufriedenheit inzwischen der Gäste, viel besser natürlich als im ersten Jahr und wir haben auch schon Gäste, die wiederkommen, wir haben schon den ersten Gast, eine Frau, die 3-mal schon bei uns war. Also hier freuen wir uns sehr, dass das Haus Schritt für Schritt den richtigen Weg geht und wir sind sehr glücklich, dass wir auf Sylt sein dürfen.
Ist das denn eigentlich bei Ihnen so mit der Auslastung? Ich mache ja viel Hotellerie und ich weiß, ich darf jetzt nicht den Fehler machen. Und es den Lanzerhof, wie es gerne, wird ja der Lanzerhof einfach als Luxushotel einfach so bezeichnet. Da reagieren Sie allergisch. Sie haben sagen selber Klinik. Also wenn man jetzt mal vom Hotel, also bei Hotels ist ja immer so, wenn man sagt, wir sind zufrieden, wir haben eine gute Auslastung, dann haben die so 80% oder sowas in der Art. Ist das auch so bei Ihrer Klinik beim Lanzerhof? Ist das so diese Auslastung, die bei Ihnen auch als gut so gilt, also dass man so ein bisschen mal, was ist gut?
Also für uns ist so, wir sind ja kein Luxushotel.
Nee, sag ich ja, es ist ja.
Der Luxus für uns ist das qualitative medizinische Angebot, aber wir sind ein ganz klassisch architektonisch reduziertes Haus. Also Sie finden jetzt bei uns keine goldenen Wasserhähne oder den teuersten Marmor, sondern uns sind Naturmaterialien wichtig, eben auch das mit vielen Problemen behaftete Naturdach, also das Reet. Und Wir veröffentlichen auch keine Frequenzzahlen, Nächtigungszahlen. Das ist das Privileg des Familienunternehmens. Und wir sind sehr zufrieden. Wir sind vor allem mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und wir haben ja das, das habe ich auch von Anfang an gesagt, nicht für kurzfristig geplant und sagen, in 3-4 Jahren kommt dann irgendwie wieder ein Wechsel oder sonst etwas, sondern wir wollen nochmal die nächsten hoffentlich 50 Jahre auf der Insel bleiben. Und da sind noch hoffentlich spannende Jahre vor uns. Jetzt dieses Jahr 2023, heute sind wir ja praktisch ein Jahr geöffnet. Und in Lanz haben wir vor 25 Jahren das Haus übernommen. Die Rechte damals hatte der René Benko, der ja auch in Hamburg nicht unbekannt ist.
Elbtower als Stichwort.
Genau, und mit dem habe ich damals in einem mehr oder weniger Handschlagvertrag das übernommen. Auch sehr, sehr verlässlich und transaktionssicher, wie man heute sagen würde, abgewickelt. Wir sind heute noch befreundet, zwar nicht mehr geschäftlich verbunden, aber persönlich immer noch in einem sehr guten Verhältnis. Und so entwickeln sich die Dinge. Und in Tegernsee sind wir jetzt dann bald 11 Jahre. Also die Zeit geht voran und jetzt sind wir ein Jahr auf Sylt und wollen noch viele Jahre bleiben.
Das finde ich sehr spannend. Sie hatten gesagt, dass eine Mitarbeiterin sozusagen Sie so auf Sylt gebracht hat, weil die Sylt, die Chefärztin, die fand Sylt so toll. Hatten Sie denn vorher selber Bezug zur Insel gehabt, bevor Sie vor 10 Jahren gesagt haben, hey, ich mache mal was auf Sylt? Oder waren Sie vorher nie auf Sylt? Oder hatten Sie da eh schon Domizil oder immer Urlaub gemacht auf Sylt?
Ich war schon öfter auf Sylt. Also es dauert natürlich für einen Tiroler, es ist jetzt nicht so einfach, Sylt zu verstehen. Da braucht man schon eine bestimmte Zeit. Man bin immer wieder gerne auf die Insel gereist, aber auch aus gastronomischen Gründen. Hervorragende Restaurants, tolle Hotels, tolle Natur. Und so war ich immer schon Sylt-affin, aber die Monika von Hahn war die erste wirkliche Inspiration, auf der Insel auch etwas zu machen, einen Lanzerhof anzudenken. Und in der zweiten Runde, wo das wiederverkauft wurde, war auch der Nils Behrens, der bei uns im Vorstand ist, derjenige, der auch das immer gerne gemacht hat. Natürlich ist klar, wenn man hier nordaffin ist, Hamburg, der Norden, das sind ja verschiedene Menschen, Vorzüge, wenn man so will, oder Begeisterungsfähigkeit. Der eine will das überhaupt nicht. Also ich kenne ja Ehepaare, wo der Mann sagt, die will nach Spanien und die Frau sagt, die will auf Sylt. Also gibt's ja hier durchaus total unterschiedliche Auffassungen. Das ist halt nicht vergleichbar mit dem Mittelmeer, die Nordsee.
Ja, ja.
Hallo True Crime Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Aber da muss man es halt zusammenkriegen. Also muss man einen Kompromiss finden. Einmal eben ins Warme fahren und einmal in den Norden fahren.
Also wenn meistens ist es so, wenn die Frau für den Norden ist, dann können Sie sich schon denken, wo die Reise hingeht. Also wir müssen schauen, dass wir die Entscheidungsträger erwischen. Und es sind ja häufig die Frauen. Und dieses Paar, von dem ich gesprochen habe, die haben sich dann geeinigt, 3-mal Sylt, 1-mal Spanien.
Das war auch komfortabel. Lanzerhof Sylt, die Gäste. Kommen die Gäste eher aus Deutschland? Wo kommen die her? Also, oder sind es internationale Gäste? Wie ist das Klientel?
Also das lässt sich mit einer Geschichte beschreiben, indem ich bei meinem Freund Michael Meyer in Kampen in einem Geschäft war und auch in einem anderen Geschäft und mir die Verkäufer gesagt haben, du Christian, jetzt waren Gäste von dir bei uns im Geschäft und haben eingekauft. Und dann meinte ich ja, aber wie wusstet ihr, dass die im Lanzerhof wohnen? Dann meinte die Verkäuferin, ja, weil die Englisch gesprochen haben.
Okay.
Also, das ist so, wenn Sie so möchten, das Zeichen der Internationalisierung, weil es sind wahnsinnig wenige amerikanische Gäste auf der Insel. Und unser allererster Gast kam aus Washington.
Und also wirklich aus Washington, um dann in den Lanzerhof, ja, also wirklich als Reiseanlass auch genommen.
Ja, 14 Tage war bei uns.
Ja, krass.
Ja.
Das heißt, Sie haben wirklich Gäste aus Amerika?
Ja, viele. Also viele. Nicht jetzt ein vergleichbar mit Hamburg, aber ja, im Verhältnis viele. Sind wir jetzt sicher über 10%.
Und sonst so? Deutschland war auch...
Was ja, Deutschland ist natürlich klar. Aber okay, auch aus der Schweiz, auch aus den nordischen Ländern, Norwegerinnen und Norweger. Also wir sind sehr breit aufgestellt, in einem sehr feinen, kleinen Sortiment, wenn man so möchte. Aber was mich eben so freut, ist, dass die Insel auch international wahrgenommen wird. Und ich meine, das ist ja großartig. Das ist eines der 50 Top-Reiseziele weltweit von Time Magazine aufgenommen wurde, dass wir große Berichte in der Financial Times hatten. Und nicht nur wir, sondern auch andere. Ich möchte jetzt da nicht sagen, das ist ja nicht nur der Lanzerhof. Wir sind ein kleines Puzzle in einem großen Bild.
Wie oft sind Sie selber auf Sylt eben im Lanzerhof, um dort sozusagen nach dem Rechten zu schauen?
Also das kann ich ganz klar mit viel, viel, viel zu wenig. Ich wäre gerne viel mehr dort, aber das Spezielle an der Insel ist natürlich auch die Reisemöglichkeit, so wie wir jetzt hier sitzen. Ich hatte gerade vorher wieder versucht, irgendwie heute noch auf die Insel zu kommen, also Zug, Auto. Es ist schon eine gewisse Herausforderung, muss man ehrlich sein. Also man reist leichter an den Tegernsee als auf Sylt. Also ich wäre viel lieber öfter dort, aber jetzt gibt's auch wieder einen Direktflug im Sommer von München. Das ist wieder sehr viel einfacher, die Reisetätigkeit aufzunehmen. Oder auch nach Stuttgart gibt es einen Direktflug. Es wird einen Nachtzug geben von Österreich. Also ich hoffe, dass jetzt die Möglichkeit auch für mich gegeben ist, leichter anzureisen, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber ich wäre am liebsten häufiger auf der Insel.
Kommen Sie denn dazu, wenn Sie auf der Insel sind, auch nochmal irgendwo, also irgendwie, haben Sie da Lieblingsorte auf der Insel? Wo sind Sie persönlich gerne, wenn Sie da sind? Außer natürlich im eigenen Lanzerhof. Also,
ich bin sehr gerne am Ellbogen. Ja. Also, der fasziniert mich jedes Mal. Also, dieser Ellbogen ist ganz eine spezielle Natur, eine ganz spezielle Umgebung. Und eigentlich gibt es keinen Platz, wo ich nicht gerne bin auf der Insel. Also, ich bin auch gerne mal in Keitum oder auch in Rantum. Es ist halt jeder Bereich seinen Reiz und natürlich, wie jede und jeder andere auch, gerne beim Wandern am Strand entlang oder am Watt. Aber Watt ja, traue ich mich immer noch nicht alleine, da machen wir immer wieder Wattführungen. Also die ganze Insel begeistert mich persönlich auch und mein absoluter Lieblingsplatz, das möchte ich ganz offen und ehrlich sagen, ist die Bibliothek im Lanzerhof. Weil man sitzt dort auf einem gemütlichen Stuhl und man ist von der Natur nur durch eine Glaswand getrennt, der Kamin, das Feuer brennt, das Wetter ist ja oft rau. Man sitzt dort, liest ein Buch, schaut raus, sieht das Meer. Das sind so einzigartige Glücksmomente auf der Insel.
Sagen Sie, und ich würde mich noch mal dafür interessieren, wenn man bei Ihnen eincheckt im Lanzerhof, weil Sie hier sagten Klinik, also ich krieg aber schon was zu essen, weil Sie haben ganz, ganz toll mit dem Dietmar Priewe, der ganz lange in der Sansibar war, ein ganz sympathischer, sozusagen Ihr ja, Küchendirektor oder wie man das sagen könnte. Wie ist denn das? Können Sie uns das kurz verraten? Wie ist das so mit der Ernährung im Lanzerhof?
Also der Dietmar ist nicht nur Küchendirektor, sondern auch mein Freund. Und das ist ganz toll. Der ist ein echtes Genie, muss man wirklich sagen. Und er lebt und liebt diese Küche, die vegane Ernährung, die Lanzerhofküche. Seine Frau ist bei uns in der Reservierung. Und er hat eine ganz tolle Kinder und ältere Sohn, der ist ja oft auch bei uns und arbeitet mit. Also ich hoffe sehr, dass er möchte, glaube ich, Architekt werden, aber ich sage, er soll vielleicht Architekt und Koch werden. Das wäre mal so ein neues Berufsbild.
Sehr gut, ja.
Vormittag kochen, am Abend planen oder umgekehrt. Also das ist ja ein Teil unseres Lanzerhof Sylt, der unverzichtbar ist. Und das Essen und die Ernährung hängt sehr von der Persönlichkeit ab. Es gibt Menschen, leider Gottes, muss man sagen, ist es fast schlimmer, wenn man zu wenig isst, also wenn man zu dünn ist, also Stichwort junge Menschen mit Ernährungsproblemen. Oder natürlich auf der anderen Seite, wenn man viel zu viel Gewicht hat, also das ist einmal die Gewichtsabnahme. Aber es gibt ja auch Sportler, die sagen, ich will jetzt gar nicht abnehmen, aber das heißt ja nicht, dass man abnehmen muss, um eine Kur durchzuführen. Es geht ja um Regeneration, es geht um Prävention, um einen medizinischen Check-up. Also es gibt ja hier unzählige Möglichkeiten, aber es ist für jeden Gast die Diät, die Kur oder die Ernährung individuell. Das heißt, es kann sein, dass Sie an einem Tisch sitzen und vier verschiedene Menüs zubereitet werden.
Okay, also das heißt aber, das wird so, wenn ich ankomme und gecheckt werde, dann wird geguckt, was passt jetzt auch für Speisen zu mir. Also für
ganz genau.
Okay, und dann kann ich aber auch schön, also so einen kleinen Fisch oder sowas oder Fleisch gibt's dann auch, wenn ich das.
Ja, Fisch und Fleisch, wir propagieren natürlich die pflanzliche Ernährung.
Okay.
Also, und das von der Insel. Ne? Und wir haben das Steaks Beef. Auf der Insel gibt es ja einen Bauern, der hervorragendes Fleisch produziert, wo wir ganz genau wissen, dieses Fleisch, welches Gras der Stier zu sich nimmt. Und da haben wir eineinhalb im Jahr von der Insel. Das ist unser ganzer Fleischbedarf. Der hat aber nur 4 oder 5 oder 3, die er überhaupt im Jahr verkauft. Ja. Und der Dietmar schaut da hin und besucht den Stier, auch wenn sie so wollen. Da beobachten wir sehr genau, wie sich das entwickelt. Da wissen wir ganz genau, bei dem, wenn es einmal ein Ei sein sollte, wissen wir, wo das Huhn lebt, wie es sich ernährt hat. Also da gehen wir schon extrem ins Detail. Jetzt könnte man sagen, das ist ja verrückt, ja. Aber da sind wir halt sehr, sehr, sehr im Detail und wollen aber das Fleisch und den Fisch, also pflanzliche Ernährung, bevorzugen. Und der Professor Michalsen, mit dem wir eng zusammenarbeiten, der meinte zu mir immer, ja, am besten gar kein Fleisch, gar keinen Fisch. Aber da geht es um Vitamin B12 und bei den gesamten veganen Ernährung. Da sind wir jetzt so bei 150 Gramm in der Woche maximal. Und mir war immer eine gewisse Skepsis eigen betreffend der veganen Ernährung. Heute weiß ich, dass das, also ich esse praktisch Spaghetti Bolognese eigentlich nur mehr vegan. Es ist nur brutal aufwendig. Also wenn Sie heute selber kochen, und es ist halt brutal aufwendig, vegane Spaghetti zu machen, musst du mit Zucchini machen.
Ja, stimmt.
Ist alles viel schwieriger, als wenn ich irgendwie Nudeln nehme und meine super dünn oder weniger dünn und die ins Wasser werfe, ins Salzwasser, ist nicht wesentlich einfacher. Und gute Ernährung vegan zu kochen ist extrem aufwendig. Und ich persönlich kenne niemanden, der besser vegan kocht als der Dietmar. Also überhaupt niemand. Und wenn Sie mir jetzt auf den Tisch einen Teller vegane Spaghetti Bolognese hinstellen und daneben normale Spaghetti Bolognese, also wenn die eine in der Dietmar gemacht hat, dann kann das nicht besser sein. Ist für mich persönlich die Erfahrung gewesen. Ich war ganz überrascht. Und während der Pandemie war der Dietmar auch bei uns in Kitzbühel. Und dann haben wir Essenseinladungen gemacht und die Gäste konnten das gar nicht feststellen, den Unterschied. Aber jetzt kommt's, wenn man jetzt irgendwo im Supermarkt fertig Produkte kauft, wo steht veganer Burger, oder dass die natürlich dann nicht so schmecken wie das individuell zubereitete, ist auch klar.
Aber essen Sie persönlich selber denn noch Fleisch und Fisch und sowas, oder?
Wenig. Ja, also Fleisch ganz wenig. Fisch auch wenig, weil man denkt ja immer, der Fisch ist so gesund. Aber beim Fisch muss man sich ja nur überlegen, wir haben eine totale Überfischung. Und die Zuchtfische, also das möchte man gar nicht wissen, wie die aufwachsen. Man redet immer von den Hühnern, weil die Hühnerfarms.
Ja.
Aber es gibt ja Fischfarmen für Lachs, für Thunfisch, wo praktisch auf kleinsten Raum tausende Fische sind. Also es ist wie die Legebatterien bei den Hühnern. Ist es auch beim Fisch so, also, und der Wildfang, der wird ja immer weniger. Also Fisch ist ein ganz heikles Thema und auch die Qualität des Meeres. Da sagst du, wo kommt der Fisch eigentlich her? Also unabhängig davon, dass er eingefroren ist. Aber wo kam dieser Fisch her? Welches Wasser? In welchem Wasser ist dieser Fisch aufgewachsen? Welchen Plankton hat er gegessen? Also Fisch ist sehr, sehr heikel. Und da sind wir in Tirol natürlich begünstigt, weil wir in Fieberbrunn einen Fischzüchter haben, der in einem Bach die Bachforelle züchtet, teilweise züchtet mit gekühltem Wasser. Das heißt, muss man sich das so vorstellen, dass wenn eine Bachforelle 35 cm groß wird, dann wird die in dem kalten Wasser nur 15, 20 cm groß, weil durch die Kälte des Wassers kann sie sich nicht so entwickeln in der Größe, aber sie bildet sehr viel Omega-Fettsäure. Und da wissen wir ja ganz genau, das ist in Fieberbrunn ein echter Geheimtipp, den ich in Tirol gar nicht verrate, aber hier in Hamburg kann ich es
ja
sagen,
ja, genau.
Wo wir eine Qualität bekommen, die einzigartig ist. Und so muss man bei den Lebensmitteln halt sich sehr damit beschäftigen. Aber hier, ich war ja schon ein paar Mal im alten Land, da gibt es ja schöne Apfelbauern.
Ja, klar.
Und da kann man hinfahren, sich Äpfel besorgen. Die müssen ja nicht von rund um die Welt reisen. Und ich bin halt der totale Kämpfer und Gegner von dem Angus-Fleisch.
Ja, ja.
Einerseits, weil ich nicht einsehe, warum wir in Deutschland amerikanisches Fleisch essen sollen.
Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Und andererseits, weil die nur mit Mais ernährt werden. Der Nährgehalt ist so gering. Und wir haben in Deutschland so hervorragendes Fleisch. Zuletzt war ich in Malaga, ging in ein Restaurant. Nein, es war in nicht in Malaga, es war in Soto Grande, also südlich, Richtung Gibraltar. Gehe ich in ein Fleischrestaurant, wo so 3H-Fleisch ist, und hängt im Kühlschrank Fleisch vom Germany, Schleswig-Holstein.
Ach krass, okay.
Ich dachte, ihr seid ja alle verrückt. Also wir holen das Fleisch aus Amerika und das deutsche Fleisch geht dann nach Südspanien. Also ich weiß nicht, warum muss denn das sein? Warum kann man nicht einfach in der Region die Produkte essen, das in der Region gibt? Wer braucht jetzt ein Fleisch? Man, nichts gegen Amerika, überhaupt nicht. Ja. Aber warum muss ich ein Fleisch aus Amerika in Europa essen? Ich kann es nicht verstehen, weil wozu muss ich das da über den Atlantik drüber transportieren? Also da muss auch einmal ein Umdenken stattfinden. Da muss man sagen, aus, das brauche ich nicht. Und auch die ganze Avocado-Generation. Da muss man sich mal überlegen, wie viel Wasser Avocado braucht und von wo die Avocado kommt. Da muss man sich einfach mal nachdenken und sagen, ich esse jetzt Avocado. Diese Pflanze, also diese Frucht, braucht extrem viel Wasser. Und wo wurde sie gepflanzt? Ich hoffe, dass man da, das ist so für mich ein bisschen ein Steckenpferd geworden inzwischen, und dass ich auf Sylt sagen kann, wir können 70-60% von der Insel beziehen. Auch Käse und so Themen.
Und ja auch diese so Kräuter, wenn man sowas mag. Gibt es ja wirklich alles da auch.
Alles aus der Insel. Und dann kommen nochmal 20-30% aus Schleswig-Holstein dazu. Und das war's dann. Mehr brauche ich nicht. Nichts. Ich brauche nicht einmal was aus Bayern. Weil warum? Ich habe ja alles im Norden.
Und man braucht ja auch keinen Hummer aus Kanada oder sowas, ne?
Ist einfach, ich brauche überhaupt keinen Hummer. Wenn man ehrlich bin, braucht man doch alles nicht.
Aber machen Sie, Sie sind ja nun sehr erfolgreicher Hotelier auch in Kitzbühel, in Österreich.
Ja.
Da ist es, sind Sie da auch so, dass Sie da genauso mit den Produkten da drauf, also auch auf die heimischen Produkte genauso gehen, wenn Sie dort in Ihren Hotels und den Gastro-Outlets sozusagen?
Da habe ich weniger Einfluss.
Okay.
Beim Landshof bin ich ja richtig operativ tätig, aber in Kitzbühel habe ich natürlich die ganzen Partner von mir, die auch beteiligt sind in der Küche, das traue ich mir heute mal alles so richtig frei heraus sagen, weil ich ja weiß, den Podcast hören ja hier die Hamburgerinnen und Hamburger, möglicherweise auch in Kitzbühel, die werden mir dann, wenn ich zurückkomme.
Er läuft schon, ist auch international hörbar.
Sie dürfen trotzdem aufpassen. Nein, aber wir haben natürlich, muss man sagen, wir haben ja auch ein japanisches Restaurant, die Suma, und da kommen nicht alle Produkte aus Kitzbühel. Oder wenn ganz wenige nur aus Kitzbühel. Also das ist nicht immer... Ich versuche halt im Lanzerhof, wo ich die Hauptzeit, meine Hauptarbeitszeit verbringe, versuche ich halt diese Philosophie zu leben und auch persönlich zu leben. Also das ist, also Sie werden das praktisch, das Träume jetzt ausschließen, dass mich irgendwo jemand mit einem Angus Fleisch erwischt sozusagen.
Sonst ist es ganz schnell in den sozialen Netzwerken, ne? Wenn Sie das große Angus Fleisch.
Ja, aber das mache ich nicht. Aber es kann schon sein, dass mich jemand mit einem Ladies Cut und einen schönen Fleisch aus dem Raum Tegernsee oder aus Kitzbühel oder aus Schleswig-Holstein oder rund um Hamburg. Da gibt's ja hervorragendes Fleisch hier.
Ja, natürlich. Ja, klar. Aber das heißt, Sie sind wirklich, also Lanzerhof ist sozusagen so Ihr Baby, kann man sagen. Und die anderen Hotels sind aber ja auch, sind Sie ja auch dran beteiligt, logischerweise in, ich glaube, Kitzbühel weiß Rössel auch.
Ja.
Ganz, ganz tolles Haus, Leading Hotels of the World.
Ja. Aber da bin ich nicht in der operativen Führung. Also da haben wir einerseits Kolleginnen und Kollegen, die das hervorragend machen, auch im Schwarzen Adler, da habe ich Partner und die vor Ort das verantworten. Ich versuche es dann schon, also wenn ich dann da bin und dann versuche ich alle meine Argumente vorzubringen, aber natürlich kann ich am Schluss entscheidet der Gast letztendlich, sind ja nicht die Esspolizei. Aber im Landshof habe ich schon die Möglichkeit einzugreifen, nicht? Weil wenn Sie jetzt in ein Restaurant gehen, in Kitzbühel, in eines unserer Restaurants, dann sagen Sie, ich hätte das jetzt gerne. Und dann kriegen Sie das auch. Und da gehe ich dann nicht hin und sage, das dürfen Sie nicht essen, das steht mir auch nicht zu. Aber der Vorteil im Landshof ist, da greifen wir ja in die Ernährung bewusst ein. Und da wollen wir das so vorleben und so dem Gast auch vorschlagen, beziehungsweise es ist eigentlich weniger ein Vorschlag, also da kriegt 2-3 Alternativen, aber es gibt dann kein Produkt, das von irgendwo her, es gibt keinen Hummer und kein, keine Produkte, die um die halbe Welt gereist sind, bevor sie auf dem Tisch am Tegernsee in Lanz oder auf Sylt landen. Und zum Beispiel in Lanz ist das weit entfernteste Milchprodukt von einem Schafzüchter aus dem Zillertal. Da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, müssen wir da ins Zillertal fallen, haben wir da nicht jemanden, aber der ist wirklich so fantastisch, dass wir rund um Lanz jetzt noch keinen gefunden haben, der das besser machen könnte.
Ich habe noch eine Frage, also genau, Kitzbühel ist Ihre Homebase, da leben Sie auch?
Kitzbühel ist meine Heimat, dort ist unser Betrieb vor 125 Jahren, wieder Jubiläum, gegründet worden. Da bin ich in der vierten Generation tätig und verantwortlich, da bereitet sich gerade die fünfte Generation auf die Übernahme vor. Das ist meine Heimat, wo ich zu Hause bin und dort, wo alles begonnen hat.
Auch spannend, also das ist die Heimat sind die Berge dann, ne? Wer Kitzbühel kennt, mit in den Bergen. Und dann sozusagen das Meer, Sylt sozusagen. Was bevorzugen Sie mehr, das Meer oder eher doch die Berge? Sind Sie auch Kletterer oder Wanderer? Sie wandern, glaube ich, auch gerne, ne? Oder?
Ja, also die Berge ist meine Heimat, gar kein Thema. Und wir sind ja dann an den Tegernsee, also wenn Sie so wollen, vom alpinen Raum in das Alpenvorland. Das ist so Übergang ist zwischen dem Flachland und dem alpinen Raum, also das Alpenvorland. Wunderschön, der Tegernsee, eine großartige Destination. Und Lanz natürlich, das ja auch in den Bergen ist. Sylt ist für mich faszinierend, total faszinierend, aber ich bin jetzt kein Mensch, ich liebe das Meer natürlich zu sehen, aber das kann ich jetzt nicht vergleichen mit den Menschen, die dort leben. Ich bin jetzt kein Surfer, auch kein Kitesurfer.
Gehen Sie ins Meer?
Ja, selten. Also wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nicht einmal zu kalt, aber ich bin jetzt eher der Skifahrer als der Schwimmer.
Okay. Und machen Sie auch selber mal richtig Urlaub, so richtig Urlaub?
Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Also ich bin jetzt 57 und mit 55 wollte ich das ein bisschen mehr mich zurückziehen bereits. Das muss ich aktuell verschieben. Aber nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil einfach die Umstände schwieriger geworden sind. Man muss vorsichtig sein, man muss behutsam sein, überlegter sein, aktuell mehr arbeiten. Also bei uns heißt das insbesondere auch für mich und für meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns noch mehr anstrengen. Es ist herausfordernd. Wir haben eine Inflation. Wir haben leider Gottes, was das Schlimmste ist, den schrecklichen Krieg. Wir haben diese Energiekrise. Wir haben beim Arbeitsmarkt die ganzen Themen, die ja jeden Tag auch in den Medien verfolgbar sind. Also wir haben viele, viele Herausforderungen und ich hoffe sehr und ich wünsche es mir sehr für die gesamte Gesellschaft, dass sich eine gewisse Beruhigung nach der Pandemie, dass der Krieg zu Ende geht, dass sich die gesamte europäische und auch die Weltlage einfach beruhigt. Und derzeit habe ich eher das Gefühl, dass es in die andere Richtung geht.
Ja, ja.
Dass es so aufgeregt ist, die Zinsen und die Inflation. Und die Menschen wollen natürlich weniger arbeiten, weil sie es jetzt gewohnt waren, auch in der Pandemie. Und Work-Life-Balance auf der anderen Seite sind zu wenig Menschen. Die arbeiten bei uns und glaube auch in Deutschland, können Krankenhäuser nur mehr 70% ihrer Kapazität überhaupt öffnen, weil sie gar nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wir brauchen Zuwanderung, aber Thema Pension, also wenn es nach den Pensionsregeln ginge, ich glaube auch in Deutschland gibt es ja die Diskussion, wann hört man auf, wie lange geht es. Also ich bin jetzt 57, also ich habe jetzt nicht die Absicht, in Pension zu gehen, aber natürlich auch schon darüber nachzudenken, die Verantwortung früher oder später, aber nicht zu spät in jüngere Hände zu legen und etwas aus dem operativen Betrieb rauszugehen.
Und dann mehr Urlaub zu machen, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, nicht mehr Urlaub, sondern überhaupt Urlaub. Und vor allem mehr Zeit selbst für die Gesundheit investieren. Das heißt, ich versuche 14 Tage im Jahr im Lanzerhof oder in einer vergleichbaren Einrichtung zu sein.
Auch auf Sylt schon gewesen, richtig als...
Nein, das geht leider nicht. Also das kann ich leider nicht... Weil da habe ich die Ruhe nicht. Das kann ich nicht. Das ist leider. Also ich kann da nicht als Gast hingehen, ohne dass ich mich nicht jeden Tag mit irgendwas beschäftige oder sage, da stimmt was nicht, da fehlt eine Leiste, der Tisch ist noch nicht abgeräumt, da ist noch ein Teller in der Medizin, steht auf dem Desk irgendeine Vase, die wir nicht bestellt haben, weil das geht einfach, das Design ist gestört, das Buch ist in der Bibliothek nicht richtig eingeordnet, das Klavier steht am falschen Platz. Also da bin ich viel zu wuselig, dass ich da in Ruhe das machen könnte, das ist unmöglich. Aber ich würde gerne in meiner Lebensplanung mindestens 4 Wochen im Jahr im Lanzerhof oder in einer vergleichbaren Institution Zeit verbringen und meinem Körper die Chance geben, zu regenerieren und präventiv Krankheiten zu vermeiden.
Auch mal an sich selbst denken. Letzte Frage, ganz kurz noch. Sie hatten, das konnte man ja schon lesen, auch noch Pläne für Hamburg. Wie sieht das aus mit der Hafen City?
Ja, wie ich zuerst gesagt habe, wir sind derzeit auch insgesamt sehr, sehr vorsichtig. Wir gehen die Dinge etwas ruhiger an. Wir wollen uns auch die Gesamtsituation genau beobachten, sind etwas abwartend. Das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig, dass man nichts überstürzt. Wir sind in sehr guten Gesprächen in Hamburg, aber für uns zählt es jetzt, dass unsere bestehenden Betriebe, die Gott sei Dank, ich kann nur sagen Gott sei Dank oder vor allem auch dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns arbeiten, dass sowohl am Tegernsee, in Lahns und auf Sylt wir sehr, sehr zufrieden sind. Wir haben also sehr, sehr gute erste 5 Monate hinter uns und hoffen, dass das auch so weitergeht über das Jahr. Darauf konzentrieren wir uns aktuell und alle weiteren Schritte wollen wir sehr vorsichtig, bedachtsam und wohlüberlegt gehen.
Dann wünsche ich weiterhin viel Glück. Ganz herzlichen Dank, Christian Harsch, für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.